Creative Research, Strategien zur Ideenfindung, das ist das Thema der Vorträge heute Vormittag, bevor dann am Nachmittag die Jury die Trends vorstellt, die sie in diesem Jahr entdecken konnte. Beginnen wird ein Mann, dessen Erfolgsprinzip schlichtweg Life heißt. Wir machen Kunstperformances, bauen Möbel, fotografieren unsere Kinder, trinken Wein, drehen Filme, verändern den Raum. Das ist unsere Art zu leben. Dieser Satz klingt, als hätte ihn einer von Uschi Obermeiers Freunden Anfang der 70er Jahre gesagt. Aber es ist die Philosophie eines der kreativsten, vielfältigsten und einflussreichsten Grafikdesigner Deutschlands. Mike Miret wurde im vergangenen Jahr von der Lead Academy als Visual Leader 2006 ausgezeichnet. Ein Preis, der sich einreiht in eine lange und bemerkenswerte Liste. ADC Awards, New York, Europe, Deutschland, European Design Annual, Gold des Deutschen Designerclubs, um nur einige zu nennen. Seine Karriere begann vor 25 Jahren, damals als 17-Jähriger, versuchte er sich in der Umgestaltung einer Schülerzeitung und entwickelte daraus sein erstes eigenes Magazin, die Kulturzeitschrift Apart. 5 Jahre später gründete er mit seinem Bruder Marc die Designagentur Meret und Meret. Bekannt wurde er vor allem mit der Gestaltung des Wirtschaftsjournals Econy und dessen Nachfolger Brand 1 sowie für das Kindermodemagazin Kidswear. Seine Art zu leben praktiziert Mike Miret in Köln. Dort teilt er sein Studio, die Factory, ein 500 Quadratmeter großer Think Tank, mit Freunden. Hier verwirklicht er nicht nur seine Aufgaben als Artdirektor, hier schafft er auch immer wieder den Brückenschlag zwischen Werbung und Kunst, zum Beispiel mit einer Installation für den Armaturenhersteller Dornbracht. Mehr über die Factory und Mike Mirets Philosophie und Vorstellung von gelungenem Design erfahren Sie jetzt von ihm selbst. Mike Miret, bitte.
Ja, hallo, guten Morgen erstmal. Ich fange einfach an, weil es ist wirklich eine Menge und das ist immer so dieses Thema. Ich bin halt jetzt 25 Jahre dabei und es gibt natürlich wahnsinnig viele Projekte. Das sind Corporate Identity Strategien, die ich damals für Smart entwickelt habe oder auch für Siemens oder auch für Mini. Ich wollte aber heute nicht über die großen Brands sprechen, Corporate, sondern vielmehr eigentlich das, was der Markus Peichel auch schon angedeutet hat. Dieses Fusionieren, dass wir heute uns, oder ich hatte zumindest immer das Problem gehabt, dass ich wenn mich jemand gefragt hätte, was bist du eigentlich? Ich musste immer sehr weit ausholen, weil ich letztendlich natürlich Artdirektor bin, aber ich bin heute mit so vielen unterschiedlichen kreativen Disziplinen konfrontiert, dass es natürlich mehrere Disziplinen sind, die wir heute irgendwie managen müssen. Und ich glaube auch zum Beispiel auch, dass es wichtig ist, immer wieder sich mit Räumen auseinanderzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder versucht habe in den letzten Jahren, ich habe so die 80er verbracht in einem Kloster eigentlich, war dann in sehr schicken Corporate-Räumen und bin eigentlich jetzt vor 2 Jahren in diese Factory reingezogen. Und bevor ich jetzt in diese Projekte einsteige, vielleicht auch einfach mal so ein paar Mutbilder daraus, weil sich natürlich auch hier alles einfach anhäuft. Und ich versucht habe eigentlich vor 2 Jahren nach dieser ganzen Idee einer AG und das, was wir auch alles gemacht haben jahrelang, versuchen wir zu brechen, zurückzukommen in eine Art Nullmessung, wo halt einfach der Zufall schon seinen Platz auch hat. Und da gibt es immer diese Mikrouniversen, wie hier zum Beispiel ein Satz von einem meiner 3 Kindern, I want tomorrow like today. Das hat er gesagt, als er zum ersten Mal wirklich alleine schwimmen konnte. Und ich fand das einen sehr schönen Satz, weil er mir eigentlich zeigt, dass wir uns mit der Gegenwart auseinandersetzen müssen. Und ich glaube einfach auch, dass der Punkt ist, als Kreative sind wir schon in dieser wunderbaren Situation, dass wir eigentlich jeden Tag was Wunderbares leisten können und den auch wirklich feiern können. Darüber ein kleines Polaroid von Jen Marshall von Cat Power und Mark Borswick. Und das führt mich eigentlich auch zu der ersten Performance, weil als ich in diesen Raum reingegangen bin, es war einfach nur eine Lagerhalle und ich habe einen Betonboden reingezogen und dachte, es müsste natürlich eigentlich erstmal eine Art Initialritual geben. Und diesbezüglich habe ich anlässlich der Kunstmesse in Köln vor 2 Jahren den Alternative-Photographer Mark Borswick eingeladen und er hat 11 Tage eigentlich in dieser Halle gelebt und die gesamte Halle dort transformiert. Und wenn es eben quasi auch so ein bisschen kommunen-like war, also mit dem Vergleich von Uschi Obermeier, es ist in der Tat so. Er hat uns das eigentlich wieder zurückgebracht. Das war so diese Strategie gegen Corporate, wieder rein ins richtige Leben und dann eben halt auch solche Performances zuzulassen. Das ist natürlich jetzt sehr dunkel, glaube ich, weil es auch nachts war. Seht ihr das hier schon? Eigentlich sind die Vorträge immer nachts. Ich habe das Projekt angekündigt in der Brand 1. Ich habe da immer meine Seite neben dem Impressum. Wir haben es Stardust Festival genannt. Und Marc und ich hatten halt überlegt, weil ich bin ja jetzt nicht deswegen Galerist geworden, sondern wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze betiteln. Und unten liest man dann einfach Finding Ways of Introducing Such an Idea. Und ich glaube, das ist es immer wieder, dass man Situationen schafft, wo man mit guten Menschen zusammenkommt, die Situation begreift, was tut und sich eigentlich auch gar nicht so rumderschert, wie man das nachher alles definiert. Es muss gemacht werden, es lebt sich, alles kann, nichts muss. Wir haben daraus, das war dann auch für mich so eine Erkenntnis, es war so viel Bildmaterial. Ich wollte auch Marc ein bisschen bekannter machen. Wir haben dann sofort eine Internetseite eingerichtet. Wir haben dort diese ganzen Filme, das ist auch nach wie vor online bei uns. Das war gerade ein Auszug von Bloody Kiss von Mark Borswick. Und wir haben diese Filme dort reingestellt. Und es war für mich eigentlich dadurch auch ein interessanter Weg, sich mit dem Medium Internet auseinanderzusetzen. Also ich glaube, man muss halt auch Situationen schaffen, um dann letztendlich sich auch auf das Medium einzulassen. Weil ich dann auch ein Interesse daran hatte tatsächlich, sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Wir haben also E-Mails verschickt, immer jeden Tag, weil er sich das natürlich, er hat jeden Tag Sessions gemacht, Performances gemacht. Und das Interessante war, Marc war in dem Moment, in dem Tag auch sehr sensibel in dieser Zeit, weil er eigentlich ein bisschen weggegangen ist von der Fotografie. Er hat jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe übrigens von der Süddeutschen eine wunderbare Fotostrecke, wie ich finde. Und er hat sich hier viel mehr eigentlich als Musiker entdeckt. Und deswegen hat er so diese Environments gemacht. Und das ist die Halle, wo wir heute arbeiten. Und das verändert sich natürlich permanent. Und das war einfach so nach 20 Jahren Corporate eine unheimliche Erkenntnis für mich halt auch, wieder eigentlich bei Null anzufangen. Und habe versucht, die ganze Zeit auch jetzt Design in der Form erstmal zu vermeiden, das einfach erstmal geschehen zu lassen. Ganz einfache Installation aus Kreppband, wenn man vorbeigeht, halt diese kleinen Bewegungen. Und wie gesagt, das ist alles dokumentiert. Er hat die ganzen Wände vollgeschrieben, ist also auch Poet, hat einen wunderbaren Film gedreht über Chen Marshall von Cat Power, den wir dann einfach draußen projiziert haben. Wir hatten in der Zeit immer wieder Besucher. Es war einfach eine wunderschöne Zeit und es war einfach für uns auch so dieser Initialmoment, in diese Factory reinzugehen und dann dort anzufangen, wieder Corporate-Arbeit zu machen, aber mit einfach einem ganz anderen inhaltlichen Background. Das war zum Beispiel auch die Zeit, er hat dort gelebt, also geschlafen. Und wir haben dann einfach seine Bilder, die er immer in seiner Wohnung in Brooklyn gemacht hat, jeden Morgen, die haben wir einfach über das Bett in Köln quasi projiziert und haben halt hier auch so eine Art Verortung stattfinden lassen. So sieht es im Moment bei uns aus. Und es ist, wenn man die Räume kannte, wo ich vorher war, ist das schon sehr anders. Und das ist halt wirklich so diese Idee, sich selbst auch immer an so eine Grenze heranzuführen. Und wir machen ja auch das Magazin aus dem Brand 1 Verlag, McKinsey, das Wissensmagazin. Und das Interessante ist, wenn die Hefte immer ankommen, wir haben ja dort dieses Konzept entwickelt, dass wir quasi immer nur eine monochrome Farbe auf dem Titel haben. Das sieht jetzt in der Factory wirklich aus wie Farbtöpfe. Und das mag ich halt, wenn die Dinge sich, die man macht, auch in einem Raum quasi sich weiterentwickeln. Und es immer so diese Zufallsmomente gibt, weil halt einfach wirklich permanent viel passiert. Im Moment ist es auch so, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt so auf diese 25 Jahre hingehe, habe ich angefangen, alles, das Archiv quasi wieder zu plündern, habe Sachen rausgeholt und fange an, sage ich mal so meine Standortfrage, 25 Jahre Deutschland, ein bisschen so zu spielen. Und es fing halt 83 an und das sind zum Beispiel damals, als ich die Identität für das Unternehmen Barmer entwickelt hatte, diese Schuhboxen, oder halt eben mein erstes Magazin gemacht hatte, 83, Apart. Was mir auch mal deutlich geworden ist, ist der Faktor Musik. Das ist jetzt zum Beispiel das erste Magazin, was ich gemacht habe, das war dann 87 in den 80ern ohne Computer, das hatten wir damals noch nicht. Aber wir haben natürlich dann auch schon immer wieder Musik gehabt, wie jetzt zum Beispiel im Hintergrund Depeche Mode läuft. Und ich glaube, dass genau die Musik das Entscheidende ist, dass man begreift, dass es eigentlich um den Ausdruck von einem Lebensgefühl geht und dass man immer wirklich am Puls der Zeit funktionieren sollte. Und dadurch auch, für mich ist Magazin machen heute viel mehr der Ausdruck einer Haltung und nicht einfach nur die Vermittlung von Informationen. Und das ist auch das, warum es mich eigentlich immer wieder an die Grenzen von Kultur treibt. Hier auch mal so ein Ausschnitt, wie gesagt, es sind Magazine, es sind Kataloge, es sind Performances, die zusammenführen. Ich habe mal versucht, das zu clustern, was wir eigentlich tun. Und es ist eben diese vier Bereiche Brand Coding, also nicht diese klassische Kommunikation oder klassische Werbung, sondern es geht vielmehr darum, die Werte, die Haltung einer Marke zu erkennen und das dann quasi mit der Kultur zu verheiraten. Dann natürlich die Art Direction, die Magazine, aber auch Architektur und eben besagte Kulturprojekte. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal erkannt für mich, Also ich habe natürlich jetzt immer die Situation, dass ich mich dabei ertappe, dass ich immer so auch mal wieder zurückschaue und habe für mich auch gesehen, dass mich natürlich schon Perfektion interessiert, aber im Sinne einer Art, wenn es so etwas gibt wie eine Art Anti-Perfektion, also auch wie Josef Beuys immer gesagt hat, Aufruf zur Alternative. Und deswegen glaube ich, dass man, das wird immer im Marketing eingefordert, Objektivität, Professionalität, diese Erwartungen. Ich glaube, wir müssen halt einfach unsere individuelle Subjektivität dagegen stellen. Genauso halt versuchen, eine Haltung zu den Dingen zu entwickeln und darüber hinaus eben ein Charisma schaffen. Und dann macht das Ganze eigentlich auch, glaube ich, Spaß, weil letztendlich ist doch die Kreativität schon eine Art der willkürlichen Setzung. Und so habe ich dann zum Beispiel in dem Sinne, ich habe so ein Farmprojekt gemacht für Dornmachter, zu dem ich gleich noch kommen werde, und habe in diesem Fall mich einfach mit Ästhetiken auseinandergesetzt, Stühle, wie zum Beispiel hier diese Wirtshausstühle, die ich eigentlich rein ästhetisch immer abgelehnt habe, und habe dann versucht, wie könnte ich mich entkonditionieren, dass ich mich einfach versuche, wieder diesen Dingen zu nähern, habe dann einfach nur die ganzen Sachen mit Tesaband umklebt und ertappe mich dann halt auch am Wochenende, dass ich da sitze und dann mich mit solchen Sachen auseinandersetze, und es tut einfach gut, dass man halt auch diese physische Arbeit macht. Genauso halt natürlich dieser verpönte Monoblock, dieser hässliche weiße Stuhl, das haben wir dann über so viele Jahre gelernt, dass der hässlich ist, und dann trotzdem versucht, eine ästhetische Struktur oder Herangehensweise zu entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist das halt auch, dass ich eben in unterschiedlichen Disziplinen arbeite und versuche halt, wie kann das zum Beispiel auf das Brand 1 Design abfärben. Hier noch ein jüngstes Projekt, es ging halt auch aus der Farm heraus, man kann ja einfach nicht nur von der Großmutter etwas vererbt bekommen, sprich eine Kanne etc., sondern wir sind ja auch eigentlich Erben im Sinne von Bewusstseinserben. Das heißt also, die Ideologien oder diese Philosophien von Gerhard Rietveld, eben von der Destiel-Gruppe oder aber halt auch dem freien Assoziieren der Psychoanalyse von Freud. Und ich wollte halt einfach diese Dinge fusionieren. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber für mich macht es halt Sinn. Und deswegen habe ich dann diese Bank gestretched im Format von der Couch und habe auch festgestellt dabei, dass Gerhard Rietveld dann genau in meinem Geburtsjahr verstorben ist. Und ich denke, dann ist es halt auch so ein Spiel von einer Art, dass man vielleicht so eine Art illegaler Erbe ist. Und wie gesagt, das sind diese Experimente, die ich einfach bewusst zulassen möchte, weil ich immer weiß, dass sie dadurch mir den Kopf frei halten, wenn es darum geht, eben für Marken etc. immer wieder letztendlich neue Ansätze zu definieren. Kidswear ist zum Beispiel halt auch genauso ein Projekt. Als ich Achim Lippert kennengelernt habe, haben wir halt einfach gemerkt, dass die bisher Kidswear gemacht haben, eigentlich keine Kinder hatten. Und Michael Kröger und ich, wir sind diejenigen gewesen, quasi die Väter. Und dann haben wir gesagt, wir übernehmen dieses Projekt, wenn wir aber auch Einfluss haben dürfen auf die Redaktion. Und es ist zum Beispiel so, am Wochenende bin ich halt auch oft mit den Kindern bei uns in der Halle und dann wird gespielt. Und dann habe ich erkannt auch, dass es unheimlich spannend ist, wenn man den Raum hat, einen Kontext zu schaffen und Dinge einfach passieren lässt. Und dann als vielleicht ästhetisch geschulter Artdirektor, wie auch immer, oder einfach als Mensch mit einem Hang zur Ästhetik, versuchen, Dinge eben aus diesem Kontext, den man geschaffen hat, wieder herauszufiltern. Das war da zum Beispiel eine Fotostrecke für die Herbst-Winter-Geschichte, wo ich einfach diese Welt geschaffen habe, wie eine Art abstrakte Winterlandschaft, die natürlich nur aus Baumarktmaterialien bestand, und dazwischen halt dann meine Kinder fotografiert habe, immer so diese Mikrouniversen zugelassen, oder wie man das vielleicht sogar auch von Urmel aus dem Eis kennt, Styroporplatten gebrochen, die dann wie Eisschollen wirken, und einfach dann zu sehen, wie die Kinder ihre eigene Fantasie dabei hineinbringen. Durch dieses Projekt bin ich übrigens auch dann nochmal verstärkt an die Architektur, beziehungsweise an die Fotografie gelangt, was auch dann ja im letzten Jahr hier auch nochmal ausgezeichnet wurde, was mich sogar sehr, sehr gefreut hat, fast noch ein bisschen mehr als den Visual Leader. Das ist die aktuelle Ausgabe von Kidswear. Auch da ist es interessant, dass wir zum zweiten Mal einen Golden auch wieder bekommen konnten, weil wir sprechen natürlich auch immer wieder über Independent-Magazine. Ich weiß nicht, ob Kidswear ein Independent-Magazin ist, wenn ich es natürlich vergleiche mit Sternenspiegel, logischerweise ist es das. Aber es ist toll, wie man die Unterstützung bekommt weltweit, wenn diejenigen einfach auch erkennen, dass die Haltung dahinter aufrichtig ist. Und so ist es zum Beispiel auch gewesen, dass wir die Möglichkeit hatten, nach London zu fahren, nach England, nach Brookwood, wo eine der letzten Schulen ist von Jiddu Krishnamurti, der vielleicht spirituell reifste Geist aus dem letzten Jahrhundert, den ich auch sehr, sehr faszinierend finde. Wir haben es dort halt alles fotografiert, aufgegriffen, und es war für mich persönlich schon auch zu dem, also ich wollte es einfach für mich auch rauskriegen, weil ich über viele Jahre mich eben genau mit diesem Thema der Lebensstrategie auseinandergesetzt habe, unter anderem halt eben durch die Bücher von Krishnamurti, und dann so eine Art Formel für mich entwickelt hatte, die halt diese vier Buchstaben eben live, oder wo es dann eben das L für die Liebe oder für Love steht. Und das ist natürlich, das mag immer auch ein bisschen kitschig klingen vielleicht oder esoterisch, aber am Ende ist es das letztendlich, weil letztendlich müssen die Dinge in einer hohen Leidenschaft realisiert werden. Es geht um diesen Moment totaler Energie in sich einzusetzen dafür. Es ist auch eben wichtig, dass wir mit Intelligenz an die Dinge herangehen, um halt einfach dieses Mittelmaß zu vermeiden, was sich unglaublich verbreitet wie ein Virus. Und es ist halt auch einfach so, ein wichtiger Aspekt in diesen 25 Jahren war für mich diese Independence, also diese Freiheit, zu erkennen, auch mal Nein sagen zu können. Dafür braucht man natürlich auch eine wirtschaftliche oder zumindest auch eine Haltung letztendlich, um einfach Dinge zu verneinen. Weil letztendlich, was ich mit Freiheit meine, ist eigentlich eben, dass man erkennt, wenn ein Projekt oder ein Prozess nicht mehr funktioniert oder er sich totgelaufen hat, dass man dann auch den Mut hat, einfach mal das zu beenden und also nicht diese Konfliktscheue in sich immer mit sich trägt. Und genauso ist es halt eben mit dem Aspekt der Evolution. Es ist natürlich alles permanent in einer Veränderung. Wir erleben das halt, dass eben die Grenzen permanent sich aneinander reihen. Also dass man erkennt, dass die Architekten und die Künstler, die Musiker und Fashion-Leute natürlich immer stärker zusammenarbeiten und es eigentlich so ist, dass, glaube ich, im Moment die Gesellschaft ihre Kreativität eigentlich entfaltet. In der aktuellen Ausgabe, ich habe einen Text gefunden von Piaget über die Konstruktion von Realität, wie ein Kind herangeht. Mein Ältester, zu den Zeitungen noch 7, er ist gestern 8 geworden, habe ich erkannt, dass er mit 7 Jahren auf einmal anfängt, er hat nicht mehr so diese völlige Unbedarftheit, wenn ich ihn fotografiere. Das heißt, es gibt diese Momente, wo er auf einmal, wo ihm bewusst wird, er ist vor der Kamera. Und das sind natürlich auch alles Beobachtungen. Und ich wollte halt in dieser Fotostrecke das nochmal dokumentieren. Das ist genau dieser Moment, das mit der Beule, aber auch die Zunge. Und ist so ein Moment, so ein bisschen läppsch. Und gleichzeitig hat er aber, wenn ich dann umblätter, diese unglaublich unschuldigen Füße und Hände. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man dafür Vater sein, aber es geht genau darum, das noch rauszukriegen, wann ist das eigentlich, wann ist man noch so ein freier Geist und wann wird es dann irgendwie anders, also dirty. Das ist auch eine Aufnahme, die ich sehr mag, weil es sind halt diese Momente, die sind verkörnt. Ich meine, ich habe gerade gehört, dass der Trend weggeht von den Schnappschüssen, mag sein. Ich glaube, es sind immer letztendlich Paralleluniversen, in denen wir leben. Und man muss halt den richtigen Moment für sich definieren. Und hier mag ich es besonders, dass es grobkörnig ist und verwackelt ist. Dieser Moment, wo er halt einfach eingeschlafen ist. Oder auch zum Beispiel eine Aufnahme, die ich sehr schön fand, wo die beiden zusammen noch einmal so gefunden haben. Und der Kleine zum Beispiel dann wirklich so seinen Daumen in den Mund gesteckt hat, was er eigentlich nie getan hat. Und dann in dem Moment eine Kamera zu haben, das sind schon einfach, finde ich persönlich, natürlich dann sehr schöne Momente, wo ich versuche, einfach nur diese Idealität, die da noch vorhanden ist, das zu dokumentieren. Ein anderes Thema, was wir seit Anfang an uns mit auseinandergesetzt haben, ist die Aufklärung von AIDS. Und wir haben hier zum Beispiel auch ein Buchprojekt gemacht, das ist, man sieht das nachher im Detail, das ist ein gestrickter Schwanzwärmer von Bernhard Wilhelm, den er uns gegeben hat. Und wir haben Jugendliche angesprochen und gefragt, ob sie sich dieses Teil überziehen würden und darüber reden würden. Weil ich war 17, 18, als AIDS passierte und es war natürlich alles ganz furchtbar. Und heute ist es so, dass es Gegenwart ist. Die Kinder wachsen halt einfach auf mit der Tatsache, wir haben AIDS in der Gesellschaft. Und wir wollten halt herausbekommen, wie die damit eigentlich umgehen. Und da gab es nachher in den einzelnen Dialogen wunderbare Aussagen, wie zum Beispiel, dass AIDS für sie Krebs mit einer moralischen Dimension ist. Wir haben diese Interviews, das mag ich halt auch, ich bin da immer sehr puristisch eigentlich oder sehr klar im Design, wie man das früher auch von den Interviewausgaben von Andy Warhol kannte, dass wir hinter den einzelnen Interviewfragen und Antworten auch in Klammern gesetzt haben, wie gerade die Atmosphäre im Raum war, um dieses Gefühl zu vermitteln. Das sind alles Fotografien von Kira Bunse. Und aus dem Bild haben wir dann zum Beispiel auch nochmal ein Poster heraus gearbeitet, wo auch zum Beispiel in der letzten Zeile sagt er dann halt auch, oh shit, you only have to make one little tiny mistake and you're doomed. Und das sind die Themen halt, wo ich immer merke, ich arbeite in der Werbung auch, aber in den Marken, aber es gibt halt einfach auch persönliche Anliegen, die dann halt auch gemacht werden müssen. Ich glaube, wenn man das mal so zusammenfasst, auf der einen Seite ist es die Kommunikation, der Transport von Nachrichten, wie wir es eigentlich kennen. Und heute geht es stärker in diesen Prozessen von Codierung, die Konstruktion von Bedeutsamkeit. Das heißt, wenn die Werbung fokussiert auf Nutzen und Images, ist es, glaube ich, so, dass wir uns heute immer stärker der Wertediskussion stellen. Und das erfahren wir natürlich gerade in der sehr autarken Auseinandersetzung von Künstlern, die sich dem Thema Leben dann stellen oder sich ein Thema setzen. Und ich glaube, wir können in der Kultur oder in der Kunst sehr viel lernen, wie man halt eben von den Behauptungen, Positionierungen, Zielgruppengesprächen, also aus der Werbung viel stärker in Aktionsformen kommt, die sich mit Bewusstsein und Netzbildung, Communities eben und Zukunft auseinandersetzen. Mir ist es klar geworden, 96, als ich von Andreas Dornbach entweder eine Image-Kampagne hätte schalten können für den Unternehmer Dornbach, der eben Armaturen herstellt, oder ob ich ein Alternativkonzept hätte. Und ich habe dann die Statements initiiert, das war 96, wo ich unterschiedliche Künstler eingeladen habe, sich einfach mal mit dieser sogenannten Nasszelle oder dem langsam sich ästhetisierenden Bades auseinanderzusetzen. Eine Art von Interaktion von Subjekt und Objekt. Also wie verhalten wir uns denn eigentlich in den Räumen, wo die Produkte auftauchen, für die wir ja eigentlich werben. Und es war so, dass dann zum Beispiel Jürgen Teller die Aufnahmen gemacht hat von Annie Morton. Das hat damals eine Menge ausgelöst, ist jetzt wie gesagt 10 Jahre alt, diese Bildstrecke. Aber sie war unglaublich aufrichtig, weil das hat auch einfach viel mehr deutlich mal wieder gemacht, wie sehr wir durch die Medien manipuliert sind und dann Dinge in die Bilder hineinlesen, die da vielleicht gar nicht so unbedingt gedacht sind. Und ich glaube, durch diese Medien hat man auch in irgendeiner Form seine Unschuld verliert. Und wir wollten das eigentlich immer wieder auch dokumentieren und daran arbeiten, dass diese Alltäglichkeiten, wie zum Beispiel das Ritual des Händewaschens durch eine Fotografie von Nick Knight überästhetisiert, schon wieder ins Bewusstsein gelangen kann. Also wir versuchen die Dinge schon auch, sage ich mal, vielleicht philosophisch, wissenschaftlich anzugehen, um zu Ästhetiken zu kommen, Bildern zu kommen, eine Art Content zu kommen, der dann auch wirklich am Ende es lohnt, sich damit dann auseinanderzusetzen, eine Gestaltung dafür zu schaffen. Also hier zum Beispiel auch nur diese Gegenüberstellung von unterschiedlicher Auffassung von Wasser. Rechts ist es eben Nick Knight, der wissenschaftlich in diese Tropfen hinein fotografiert hat, wo man quasi in dieser Form von Hyperrealität das Gesicht des Models erkennen kann. Und links eine ganz natürliche Aufnahme eben von einer Frau, einer Person im Bad, in der Badewanne. Danach haben wir dann zum Beispiel Arbeiten gemacht mit Ines van Lamswerde und Winot Matadon, die dann auch in diesen Fashion-Aspekt hineingegangen ist, wo es auch wieder um Entblößung ging und letztendlich dann diese Kette sich eben als Duschlauch entlarvte. Das waren aber wirklich nur die Anfänge. Die Produkte sind dann auch irgendwann verschwunden, weil wir gemerkt haben, das bringt alles gar nichts. Man muss sich wirklich immer stärker befreien und von gewissen Marketingvorstellungen auch sich verabschieden. Und so haben wir dann zum Beispiel mit der dritten Ausgabe ein Medium gewählt, eben die Videos. Und wir konnten Rosemarie Trockel dafür gewinnen. Und sie hat dieses wunderbare Video gemacht. Es war Nacht, es war kalt und wir hatten viel getrunken. Und es geht wirklich einfach nur um die Ästhetisierung von einem Mann und einer Frau, die halt eben im Wechsel urinieren. Und das ist natürlich auch extrem naheliegend für ein Unternehmen, die Produkte eben im Bad oder im Toilettenbereich produzieren. Aber es war natürlich unheimlich faszinierend, das einfach mal zuzulassen. Danach habe ich 2000 mit Yves Netzhammer, den ich Mitte der 90er Jahre kennengelernt habe, der inzwischen ja auch sehr viele Illustrationen gemacht hat für Brand 1. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen bei Statements 4, es ging ihm um die Jahrtausendwende. Und wir wollten letztendlich mit computergenerierten Images arbeiten. Und er hat kleine Mikrofilme gemacht. Und im Kontrast dazu habe ich dann mit Turoko Kurot, Opiate und Maus on Mars gesprochen, diesen Electronic-Bands, die dann Musiken geschaffen haben. Also das sind zum Beispiel so sehr abstrude, ich sag mal, ich meine, das ist so ein Brustwarzen-Vibrator, was auch immer. Und das sind diese Maschinen, die halt Yves Netzhammer entwickelt, generiert und einen ganz eigenen Kosmos auftut. Und das Interessante war halt, das gegenüberzustellen mit dieser Musik, die ja eigentlich viel mehr so Ambient Sounds beschreibt. Das haben wir halt zusammengeführt und haben dann in den Kunstwerken Berlin 2000 eine Ausstellung gemacht, wo wir dann halt diese Kombination hatten, dass wir, das ist jetzt so ein Making-of, vielleicht können wir das Licht ein bisschen dunkler machen. Und man sieht halt in der Präsentation, es geht halt um diese Images, diese Filme, die Yves Netzhammer entwickelt hat. Und unabhängig davon haben halt diese drei elektronischen Bands Musiken geschaffen, Atmosphären. Und wir haben die bei dieser Präsentation zum ersten Mal live zusammengeführt. Und das war wunderschön, weil das ist die gleiche Generation, also vom Alter her gewesen. Und das war schon so auch ein mystischer Moment, dass wir zum ersten Mal dann die Filme gesehen haben, die natürlich stumm waren. Und dann wurden halt die Töne live eingespielt von Opiate und Turoko Kurot, die halt in Berlin live waren und das gespielt haben. Und es war wunderschön, wie auf einmal die Musik zu den Bildern passte. Und das ist natürlich auch wieder ganz bewusst den Zufall zuzulassen. das war eigentlich auch eine der ersten Bewegungen oder Begegnungen einfach mit Live-Publikum, was mich seitdem auch wirklich nicht mehr loslässt, weil ich glaube, only the inner experience makes us believe. Also wir müssen wirklich von den Dingen berührt werden. Und man muss gewisse Momente tatsächlich bezeugen können, indem man halt anwesend ist. Und wir kennen das auch aus der Kunst. Man kann die Kunstwerke sich zwar anschauen in den Büchern, aber letztendlich, wenn man die physische Präsenz eines Kunstwerkes erlebt, das hat eine ganz andere Dimension. Und so war das halt auch, dass wir nachts in dem Kunstwerk in Berlin waren und dann Zeugen wurden von dieser eigenartigen elektronischen Mystik. Und zum Beispiel auch die Schnecke, das sind natürlich, es geht um Exkremente, es geht aber auch um Sexualität und all das, was natürlich auch in diesem Raum tatsächlich passiert in der Analyse der Künstler. Danach folgte Statements 5. Und wir haben die Chance gehabt, mit Fashion-Designern zusammenzuarbeiten. Veronique Branquinho, Raf Simons, Jeremy Scott und Bernhard Wilhelm. Es war wieder eine ganz andere Herangehensweise, wie sie halt diese Bilder geschaffen haben und auch so eine Art Spiritualität zum ersten Mal sich abzeichnete. Raf Simons, dem einen oder anderen sicherlich bekannt, jetzt auch als Designer für Jill Sander, hat sich ja schon immer mit den Codes der Jugendkulturen auseinandergesetzt. Und diese Idee der Tätowierung hat er durchgespielt, weil man sieht sich ja nackt im Spiegel und wenn man dann auch noch tätowiert ist, ist das ja quasi wie so eine gedoppelte oder eine geliehene Identität, weil diese Zeichen sind natürlich kryptisch von Bands wie zum Beispiel Mötley Crüe. Und er hat dann zum Beispiel in der Installation, die wir in Paris gezeigt haben, einfach einen Spiegel tätowiert, was ich dann auch sehr interessant fand, wie man eigentlich quasi aus einem banalen Baumarktspiegel, wenn er dann tätowiert wird, quasi wieder auch ein Artefakt schafft. Dann folgte Statement 6 und das war halt auch die erste Begegnung zwischen mir und Mark Borswick. Und Rita Ekman und Nicola Tyson haben mitgemacht und auch gerade dieses Cover fand ich sehr bezeichnend für diese ganze Entwicklung. Auch diese Aufrichtigkeit, mit den Themen umzugehen. Nicola Tyson kommt eben halt aus England, ist durch diese ganze Schule gegangen, eben auch von Henry Moore. Und so hat sie zum Beispiel diese abstrakte Toilette geschaffen, in einer Anlehnung an einer Henry Moore-Skulptur. Und darüber eine Person, die halt einfach wirklich da reinkackt und gleichzeitig auch eine Erektion hat. Also es sind solche Codes, die natürlich wirklich für ein Unternehmen natürlich auch am Anfang sehr hart waren, das zu verdauen. Und wir aber erkannt haben, dass die Auseinandersetzung im Marketing dazu führt, dass man viel bewusster mit Innovationen umgehen kann. Weil es gibt nichts Langweiligeres, als mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die immer nur Innovation einfordern, aber eigentlich sie niemals zulassen. Das war dann zum Beispiel eine Arbeit von Rita Ackermann. Das Ganze passierte auch nach dem 11. September. Und sie hat sich auch mit diesen ganzen Strukturen auseinandergesetzt des Lebens, wie zum Beispiel geschlagen werden oder wie hier Humble, Demut quasi, oder sich schlagen oder geschlagen zu werden, denn zu küssen. Und sie hat diese ganzen Collagen genommen, ist nach Texas gefahren, hat das dann auf Keramiken übertragen und hat dann, wie man das so kennt, diese klassischen amerikanischen Badezimmer, um die Badewanne quasi so eine Art Kreuzweg, ein Fries gelegt. Das ist dann nur zum Beispiel so ein Installationsbild, was einfach auch ein wunderbarer Aspekt ist, wo man einfach merkt, wie das am Anfang wirkt es immer sehr, sehr losgelöst von diesen Werbestrategien vielleicht oder Kommunikationsstrategien besser gesagt. Aber am Ende findet sich das automatisch. Auf einmal finden die Künstler selber einen Kontext und führen es wieder zurück. Und dann macht es natürlich Sinn. Und die letzte Ausgabe von Statement 7 war dann so angelegt, dass wir mit Skulpturen gearbeitet, also mit Bildhauern gearbeitet haben. Anlässlich der Biennale in Venedig haben wir Arbeiten gezeigt von Steven Gontarski, Mark Quinn und Thomas Rentmeister. Und jeder Künstler hat quasi seine eigene Ausgabe bekommen, eine eigene Farbigkeit. Und Steven Gontarski zum Beispiel hat den Prophet Doubt entwickelt, eine 13 Meter hohe Figur, die Figur war 2 Meter hoch, aber die stand auf einem sehr hohen Sockel, der dann gleichzeitig beschmutzt wurde. Also quasi diese Beschmutzung, die im öffentlichen Raum stattfindet. Und wir sprechen ja auch von Nasszellen, von schmutzigen Orten, gerade öffentliche Toiletten. Also es sind viele Konnotationen, da müssen wir nicht noch mehr ausholen. Aber er hat dann quasi von Rainman, das ist einer der Graffiti-Sprayer in London, den er dafür genommen hat, der dann wirklich vor Ort quasi die öffentliche Beschmutzung oder Zerstörung eines Denkmals vorweggenommen hat. Thomas Rentmeister hat 100, ich glaube, 46 Kühlschränke nach Venedig gebracht und sie dort mit Penatencreme verspachtelt. Und es war auch wirklich eine unglaubliche Maschine, weil es hat natürlich eine physische Präsenz, aber gleichzeitig, wenn man in den Raum hineinkam, war da dieser jungfräuliche Duft, den man ja eigentlich völlig wirklich nur vom Eincremen vom Kinderpopus kennt. Und dieser Kontrast war wahnsinnig schön. Und was wirklich ein kleines Spektakel war, wir haben dann halt eine Orchidee anfertigen lassen, einen Entwurf von Mark Quinn, 11 Meter hoch. Und wir haben die dann mit einem Kran quasi nach Venedig rüber geschafft und sind damit dann in den Canale Grande hineingefahren und haben diese Skulptur einer Orchidee an der Terrasse der Peggy Guggenheim-Stelle angelegt. Das war schon ein schöner Moment. Ich glaube, das ist mich immer wieder, also ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich für Unternehmen arbeite, was ist deren kulturelle Identität? Und um dort anzukommen, ist es wichtig zu erkennen, dass es nicht darum geht, dass man das Profil, also die schlichte Wiedererkennbarkeit einer Marke managt, sondern tatsächlich deren Evolution. Ich habe ein eigenes Projekt gemacht für Dornbach, daraus ist die Ritualarchitektur entstanden. Es ging darum, deutlich zu machen, können wir halt eigentlich die Rituale der physischen Reinigung mit den Ritualen der Meditation, also der geistigen Reinigung zusammenführen, eine Art von Effizienz, eine Art von Waschstraße. Gedanke war auch, als ich in Paris war, habe ich dieses Foto gemacht und es war für mich so eine Art Synonym geworden für unsere heutige Zeit, diese transversale Kultur, wo sich halt die Dinge über die anderen Dinge stellen. Also temporäre Gebäude werden auf historische Gebäude aufgesetzt und das hat mich veranlasst, in diesem Dreiklang von Kultur, Ritualen und Religion nachzudenken, zu einer anderen Interpretation des klassischen Baderaumes zu kommen. Ich habe dann diese Waschstraße entwickelt, eine Art Pipeline, wo man durch verschiedene Zonen gehen muss, um eigentlich dann letztendlich auch sich wirklich zu reinigen. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, deswegen auch hier mit den Lichtverläufen. Habe eine Zeichnung entwickelt, ein ganzes Modell und das wurde dann halt auch in einer Galerie zur Internationalen Möbelmesse in Köln vorgestellt. Wir haben das für Filme entwickelt. Das ist zum Beispiel so eine Art Architekturmodell, wo ich Pflanzen eingebaut habe in den Tisch, die dann natürlich durch diese Proportionen so eine Art paradiesischen Garten dargestellt haben. Und habe eine Wanne entwickelt, die aus Silikonhaut entwickelt wurde, gefertigt wurde. Es gibt dazu auch eine kleine Animation, die dann bewusst auch mit dieser Musik spielt, in Anlehnung vielleicht auch an Stanley Kubrick, wo es halt eben auch darum geht, Utopien wahr werden zu lassen, aber gleichzeitig auch mit diesem Bewusstsein von Historie, wo man also auch herkommt. Es sind einzelne Module, wie zum Beispiel hier, sich vorzubereiten, das kenne ich aus der Meditation, oder vielleicht heute, das Modernste ist vielleicht die Fernbedienung, einfach aus dem Alltag sich rauszuseppen. Das zweite Modul ist eine 360-Grad-Dusche, also wie in der Waschstraße auch. Das nächste Modul ist dann zum Beispiel die Badewanne. Man muss auch übrigens immer erst duschen und dann in die Badewanne gehen, nicht nachher. Und dann den Bereich zum Trocknen. Und dann eben angedockt an den Reinigungsprozess die Möglichkeit der Meditation. Ich meine, natürlich ist es für einen Unternehmer vielleicht am Anfang nicht direkt offensichtlich, warum man sowas tun sollte. Aber es ist wirklich unglaublich, was man durch diese ernst gemeinte Research lernen kann über das, mit dem man umgeht, also über Materialien, Proportionen, Haptiken. Und es ist halt einfach auch so, dass Dornbach jetzt in den letzten 15 Jahren, wo wir zusammenarbeiten, wahrscheinlich die erfolgreichste Marke ist im gesamten Sanitärbranche. Und ich glaube halt auch die gesamte Branche extrem geprägt hat in der Herangehensweise, wie man sich dem Thema nähert. Aus diesem Experiment ist ganz konkret dann eine Architektur entstanden, MEME. Das ist eine Produktserie, wo wir auch zum ersten Mal entschieden haben, wir werden nicht das Produkt nur präsentieren, sondern wir werden es einbinden in einen Kontext. Dazu habe ich diese Architektur geschaffen, den Raum quasi als kostbarstes Gut entwickelt und die Produkte in der Form entmaterialisiert, dass wir zum ersten Mal einen Rainscar entwickelt haben. Sprich, die Dusche ist eigentlich nur noch eine Art perforierte Platte als Interface in der Decke. Und das war auch ein bisschen so dieser Auftakt, New Age salonfähig zu machen. Das war so diese Welle, die dann losging mit Wellness. Und das haben wir dann auch natürlich auf den Messen gezeigt. Wir haben das aufgebaut, das Bad, aber natürlich in einem Kontext, der alles andere jetzt war als spirituell, um deutlich zu machen, dass es natürlich auch eine Form ist, dass man Dinge, die halt vielleicht ein Tabu haben oder denen man sich nicht nähern will, dass die vielleicht dann doch wichtig sind. Das ist genauso mit diesen Stühlen, die ich halt mit Tesaband umklebt habe, wie man sich halt diesen Dingen nähern kann, wie man sich selbst befreien kann von gewissen Vorurteilen. Und das ist dann zum Beispiel die Architektur, das sind die Messestände, wo ich auch immer wieder merke, dass ich immer diese monochromen Farbräume mache und auch dann dort natürlich neben der Produktpräsentation auch immer eine Kulturzone schaffe, wo wir dann halt die Kulturprozesse, die wir halt oder Projekte, die wir für das Unternehmen entwickelt haben, auch dokumentiert werden. Das ist zum Beispiel die erste Ausgabe namens Iserlohn, das ist der Ort, wo das Unternehmen ansässig ist. Und es ist auch hier diese Idee von High and Low Culture, ist ein einfacher Pappkarton, der dann aber mit einer Heißfolienprägung versiegelt wurde. Und da drin berichten wir dann halt über die gesamten Projekte, die Sponsorings etc. Und in der ersten Ausgabe gab es auch genau diese Gegenüberstellung. Links sicherlich dem einen oder anderen bekannt von Andy Warhol, die Piss Paintings, das Oxidation Painting. Auf der anderen Seite eben ein Still, was wir entwickelt haben von Rosemarie Trockel. Und auf einmal schafft man halt tatsächlich diesen Switch, dass man vielleicht in diese Kunstgeschichte sich einschreiben kann. Und es ist zum Beispiel auch so, gerade das neue Projekt, wir haben jetzt nächste Woche die ISH, stellen wir ein ganz neues Projekt vor und ich zeige daraus mal kurz vielleicht ein Bild, weil da fängt es halt auch an. Mich hat seit längerer Zeit eben Patina interessiert und wenn man sich die Entwicklung von Showrooms international anschaut, ist alles sehr slick geworden, sehr minimal. Und was mich interessiert ist, können wir eigentlich im Luxusbereich oder im Premiumbereich nicht anfangen und auch mit Patina zu arbeiten, also Strukturen zu schaffen, die halt letztendlich die Spuren von gelebten Ritualen nachzeichnen. Und ich habe dann ein Bad entwickelt, das in der Anlehnung an den Mies van der Rohe Barcelona, also an den Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe, sich daran anlehnt, aber das Ganze ist in Cortenstahl gebaut. Und dazu gibt es auch Filme und das ist eine Präsentation, die jetzt eben auf der Messe nächste Woche stattfinden wird, wo wir schon merken, dass durch diese Auseinandersetzung, also ich glaube, ich behaupte einfach mal, hätten wir vorher ERS und diese Sache nicht gemacht, diese Pipeline, wäre der Unternehmer niemals mitgegangen, ein solches Bad zuzulassen. Aber dadurch, dass wir diesen Weg gegangen sind, diesen vermeintlichen Umweg über die Kultur, haben wir natürlich wirklich einen Bewusstseinswandel stattfinden lassen. Das ist zum Beispiel halt auch ein Soundtrack dazu oder ich habe zum Beispiel jetzt hier zum ersten Mal wieder eine Wanne mit Kupfer ausgelegt und das Interessante ist, es ist wirklich wie Alchemie, es ist ein ganz anderes Baden. Aus diesem Projekt ist ein neues Projekt wiederum entstanden, ich nenne es den Noises for Ritual Architecture. Wir arbeiten gerade mit Musikern, also mit Carlo Peters zusammen und versuchen in der Tradition von Brian Eno Ambient Videos zu schaffen, weil wir natürlich erkannt haben, dass der Baderaum ein Raum ist, in dem man sich natürlich auch sich offenbart, sich zurückzieht, wo man die ganzen öffentlichen, Konditionierungen fallen lassen kann. Und dazu gibt es jetzt eben Soundtracks, die in einer sehr aufwendig gestalteten Hülle daherkommen, auch wieder in der Tradition von Peter Saville, mit dem ich ja einige Jahre in London zusammengearbeitet habe, wo ich auch merke, dass das natürlich auch alles mich geprägt hat. Und das ist jetzt die erste Ausgabe von drei CD-Ausgaben, Elemental, und auch unten diese Grafik ist angelehnt an die Ritualarchitektur, die ich halt für diesen Raum entwickelt habe. Zurück in das Magazin Iserlohn, hier wird halt das alles gezeigt, die Arbeiten von Rosemarie Trockel oder hier wunderbare Sprayarbeiten von von der Katharina Grosse, die ich auch sehr, sehr schätze, wo wir ein Projekt in London gemacht haben. Das Ganze natürlich auch in sehr klassischem Design. Auch hier vielleicht nochmal, wie diese Dinge halt einfach weiterverarbeitet werden. Also ich arbeite selber halt am Content und schaffe mir natürlich dadurch Images, mit denen ich dann natürlich auch sehr gerne das Magazin gestalte. Und das ist dann, glaube ich, auch für mich eine Erkenntnis, dass man sich als Artdirektor sehr früh in den Prozess, wo Informationen entwickelt werden, dass man sich da eben halt auch einschaltet. Mathalie Grasset zum Beispiel hat auch ein wunderbares Bad gemacht und das passiert, dass wir dann daraus zum Beispiel auch wiederum eigene Projekte machen, also eigenes Magazin oder ein Buch entwickeln, das war Update 3 Spaces in One, was dann halt auch nochmal schön ist, dass man halt daraus ein eigenes Buchobjekt formen konnte, was dann auch wiederum dokumentiert wird. Das heißt, wir erarbeiten uns eigentlich eine eigene Bibliothek bei Dornbracht. Und deswegen glaube ich auch zu behaupten, dass Kommunikation nicht mehr länger nur eine Übertragung ist, sondern Konstruktion von Bewusstsein. Und so war es zum Beispiel auch mit einem Bad, was wir letztes Jahr entwickelt haben, dass wir das Badezimmer mit einem Gym gecrossed haben. und dazu letztendlich eine Ästhetik geschaffen haben, wo wir das Wasser digitalisiert haben und es über diese Liquid Panels, über die gesamten Wände projiziert haben. Ich war zu dem Zeitpunkt ein paar Tage in Tokio, habe dann dort eigentlich mich nochmal mit diesen Quellen auseinandergesetzt und dann auch auf diesen Wechsel von Heiß- und Warmwasser spielen. Und das Ganze natürlich, also es hat immer so auch dieser Schemel in der Ecke links. Es sind Anspielungen auf diese asiatische Badekultur, aber natürlich werden sie europäisiert, wenn man das, oder es wird quasi eine Art euroasiatisches Bad. Und dazu auch wieder Soundtracks entwickelt und eben halt, muss man sich das vorstellen, dass das Ganze halt permanent in Bewegung war. Also dass der Raum durch diese Digitalisierung von Wasser sich permanent auch von der Stimmung her veränderte.
My body. So thin. So tired. Beaten. For years.
Das heißt, wir versuchen eigentlich jedes Mal eine Geschichte zu erzählen in den einzelnen Ritualarchitekturen und schaffen eigentlich dadurch einen Kontext für die Produkte, wo die Produkte natürlich quasi Fetische werden für diese Welt. Und ich kann natürlich in der Kommunikation viel besser auf ein Produkt leiten, wenn ich eine Welt schaffe, die halt gewissen Sehnsüchten, die aus der Gesellschaft sich natürlich ableiten, wenn das zusammengeht. Das ist dann zum Beispiel auch wieder die Überführung in den Image-Folder. Und daraus entstanden ist auch wiederum ein Projekt bei Dornbach, das Ritualbad. Wir haben für die Stilwerke in Düsseldorf innerhalb von wenigen Wochen die Möglichkeit gehabt, einen Raum zu inszenieren. Und ich habe dann mit Bisazza gearbeitet. Wir haben eine 3 Meter hohe Keramikwand entwickelt, wo 3 Meter hohe Mosaike entstanden. Und es war nichts weiter eigentlich ein Bild, was ich aus dem Internet gezogen habe, wo eine Asiatin quasi tätowiert ist mit diesem Ritual-Tattoo. Das ist aber halt, wie gesagt, in Tausenden von kleinen Mosaiken aufgebaut. Und es hat natürlich auch dann wieder eine ganz eigene Präsenz im Raum. Und das ist das, was mich halt interessiert, diese Räume so zu gestalten. Und ich bin jetzt nicht gelernter Architekt, aber ich bin halt so in diesen Themen drin, dass ich natürlich auch immer, also mich das interessiert, einen Raum dafür zu schaffen. Hier haben wir dann zum Beispiel auch zum ersten Mal den ersten Prototyp von Herzog de Meuron gehabt, diesen Hocker, wo man merkt auch, dass das Bad Architektur, das Bad wird wirklich tatsächlich nach der Designphase ein kultureller Ort. Aus diesen ganzen Informationen ist damit auch klar geworden, dass wir nicht mehr klassische Produktkommunikation machen können, sondern eine Art Magalog entwickelt haben, wo wir halt die Produkte vorstellen, eingebettet, aber auch in den Kontext. Inzwischen ist der Claim the Spirit of Water und es gibt quasi jedes halbe Jahr ein Update. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich in dieser Impressum, also jetzt hier bei dieser Übersichtsseite, rechts die Produktperformance und links quasi die gesamten Bestrebungen, die das Unternehmen im öffentlichen Raum macht. Ich habe natürlich dadurch auch die Möglichkeit, diese Gedanken zum Thema Ritualarchitektur auch zu kommunizieren, auch einem breiteren Publikum zu kommunizieren, wie eben halt hier auch die Vorstellung des Rainsky-Produktes oder halt eben eingebettet in Geschichten, Beauty, The Last Anarchy, wo wir natürlich mit den Bildern arbeiten, die wir aus den Kulturprojekten wiederum generiert haben. Und so sieht man halt, dass die Dinge nachher schon Sinn machen, weil wir diese Schnittstellen synergetisch sehr gut nutzen können. Und in diesem Magalog wird natürlich auch auf die Kulturseite im Internet hingewiesen, wo wir jetzt zum Beispiel nach den Statements angefangen haben, uns mit Performances auseinanderzusetzen. Das ist die erste Performance, die wir vor einem Jahr gemacht haben in Mailand. Und es geht eigentlich nur darum, weil wir haben das Produkt, wir haben die Software, das Wasser, aber wir haben natürlich auch den Körper an sich. Und es ist halt in der Kunst, zurzeit läuft ja diese viel diskutierte Ausstellung Into Me, Out of Me, die wir eben auch initiiert haben mit Klaus Biesenbach, also als Sponsor aufgetreten sind, die wir im PS1 in New York gezeigt haben und jetzt eben in Berlin, die jetzt nach Rom geht. Die Auseinandersetzung mit dem Körper, dass man das Ganze fühlt, also wo der Körper als Instrument eingesetzt wird. Und das ist eine Performance, eine Tanzperformance gewesen, von Mark Jareski, wo die Tänzer in den Raum oder den Raum interpretiert haben. Und es war einfach spannend zu sehen, weil ich einfach glaube, dass diese Auseinandersetzung natürlich auch wieder in Produkten oder in Kommunikationsprodukten dokumentiert werden wird, wie hier diese DVD, aber dass es auch wieder hilft, ein Verständnis oder eine Art Sensibilisierung im Marketing wieder schafft, mit dem Körper zu denken. Das eine war eben sehr poetisch, das war der Tanz. Eine andere Geschichte, die wir letztes Jahr gemacht haben, auch in Berlin, ist eine Trommel-Performance. Die Idee war eigentlich nur wirklich Drum till you drop. Wie lange braucht ein Schlagzeuger, bis er sich eigentlich nicht mehr schlagen kann, also bis er körperlich erschöpft ist? Und es war eine sehr kraftvolle, eine sehr laute Inszenierung. Thank you. die ganze Zeit wurde der Trommler quasi, also Dave Nass, abgefilmt, um einfach festzustellen, wann wirklich die ersten Ermüdungserscheinungen sich einstellen. Und dann war das zum Beispiel genau dieser Moment, dass nach 37 Minuten die Drumsticks aus der Hand fielen. Und worum es mir dabei geht, ist ähnlich wie auch bei der Kidswear, wenn ich den Kontext in der Halle für meine Kinder schaffe, einfach auch hier wieder einen Raum zu schaffen, Bilder zu bekommen, Bilder zu generieren, die einfach nachher in einem Kontext für Dorm macht, in der Kultur, sondern schon sehr stark funktionieren, weil letztendlich genau dieser Moment ist sehr wichtig, dass er einfach durch diese physikalische Anstrengung geht und dann zu einem Punkt ankommt, wo er sich quasi auflöst. Deswegen, das ist dieses Kopfschütteln nur noch. Und diese Idee der Transformation ist das, was mich bei diesen Projekten eben sehr stark interessiert. Das ist die Iserlohn 2, auch mit der Patina, es war alles mit Heißfolienprägung. Man sieht das, so wird das halt eben generiert, dass wir die Sachen eben machen und dann dokumentieren, auch eben das Farmprojekt von mir oder auch zum Beispiel dann Mark Borswick, weil wir zusammen die Statement 6 auch gemacht haben, es überführt, auch hier dieser Rückblick mit Toro Kokorot. Das heißt, wir fangen tatsächlich an, diese Dinge immer wieder zu machen und wir sind auch immer in der Diskussion, was können wir als nächstes machen. Und hier war das zum Beispiel auch nochmal eine Sequenz, das war auch zu meinem Pipeline-Projekt, wo ich auch einen Film mit Mark Holmes entwickelt habe, wo es letztendlich auch darum geht, in den Eintritt quasi in den Flow of Life. Das war Jivan, das ist eine Geschichte, sehr surreal, gibt es Musiken zu und wie man halt einfach immer wieder Konstruktionen schafft. So viel zu diesen Kulturprojekten. Ich würde jetzt gerne noch über Brand 1 sprechen. Und ich glaube, in einem Wirtschaftssystem, in dem Angebot und Nachfrage durch Leidenschaft und Sehnsucht ersetzt wurden, werden Produzenten künftig gezwungen sein, eine Vision zu entwickeln, die kulturelle Relevanz vor kaufmännisches Denken stellt. Denn viele Marken sind bekannt, aber nur wenige wirklich relevant. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und ich glaube, das hat Brand 1 tatsächlich, oder es ist uns glücklicherweise gelungen nach Econi. Das war für uns die wichtigste Ausgabe über das Cloutray-Manifest, wo wir halt natürlich auch durch das Design deutlich gemacht haben. Es ist ein Design, das natürlich den Businessmann auf einer ganz anderen emotionalen Ebene versucht zu erreichen, deutlich zu machen, dass wir es uns nicht mit Zielgruppen zu tun haben, sondern eben mit Menschen, denen man Respekt entgegenbringen sollte. Und ich möchte lieber in diesen kleinen Mikrokosmos von Brand 1 reingehen, weil das ist das, was für mich wichtig war, dass die Wirtschaft eben auch schon vorher und nachher anfängt, dass also diese Skala, die man immer so kennt, diese Diagramme, dass diese Linie rausläuft oder schon früher anfängt, dass man halt einfach quasi wie Beuys den erweiterten Kunstbegriff geprägt hat, so wollte ich den erweiterten Wirtschaftsbegriff mit Gabriele auch eben prägen. Und wir haben eben auch mit dem Weißraum gearbeitet, Reflexion. Es ging immer um Realität und Vision. Das konnte man auch eigentlich immer gut verfolgen. Also überhaupt diese Anzeigen, die ich da immer mache, sind für mich so eine Art visuelles Diary, wo ich dann so durch die Jahre gehen kann, an welchem Punkt ich mich zu dem Zeitpunkt befunden habe. Und da ging es halt auch darum, diese Transformation in das Unternehmen zu bringen, über Renderings. Das war jetzt eine Anspielung auf Marcel Duchamp, den Codehanger. Und hier eben auch zum ersten Mal gearbeitet, eben zusammen mit Yves Netzhammer gearbeitet. Und es war ja sehr klassisches Design, was dann auch, glaube ich, sehr andersartig war in dem Moment. Oder auch die Einstiegsseite, dass wir diese Leerseite, die Informationsseite dazwischen gesetzt haben, über Projektionen nachgedacht haben. Das Design war am Anfang die Typografie eben auch sehr lyrisch angelegt. Und eben halt auch wirklich auf der Suche nach einer eigenen Ästhetik, weil sich einfach das Business völlig verändert hat. Deswegen auch hier Larry Page von Google, auch gezeichnet, nicht als Foto. Fotostrecken eben auch quergestellt im Land der zärtlichen Ingenieure. Wir wollten einfach letztendlich Spuren hinterlassen. Und das ist das zum Beispiel, ich habe immer diesen Begriff geprägt für mich, Harmonie mit Sollbruchstelle. Und ich glaube, es gibt eine klar erkennbare Matrix bei Brand 1, aber ich versuche das eigentlich permanent immer wieder auch ein bisschen zu zerstören. Und man verfolgt natürlich das auch. Deswegen haben wir natürlich auch über den Tod der New Economy gesprochen. Und es sind halt auch die Fragen, was kommt, wo man sich das auch in der Redaktion immer wieder stellt. Mit welchen Bildern geht man um? Und ich glaube, heute ist das nach, ich glaube, 7, 8 Jahren ist das jetzt gelernt. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie innerhalb dieser Redaktion es immer weitergeht. Wie wir einfach anfangen, uns wirklich selbst zu fragen, was bewegt uns? Und diese Subjektivität, daraus Geschichten entwickeln, die einfach in unsere Zeit passen, aber eine ganz eigene, unique Positionierung innehaben. Das waren dann zum Beispiel auch eben die Naturbilder, um deutlich zu machen, wie Evolution stattfindet. Oder nachdem wir in Econi alle gezeigt haben, eben in dem ganzen Kabelsalat, ging es hier darum, diese sogenannte Generation Ad einfach rauszuholen aus diesen Büros und in die Natur zu stellen, als eben universale Unternehmer. Und genauso war es natürlich auch, dass sich Anarchie mal einstellt. Das war das große Thema mit Internetmusik. Und dadurch auch immer wieder habe ich Brüche eingeführt bei dem Magazin. Ich habe mir viel Schelte geholt, als ich dann zur Sabant, also der Serifenschrift, die Areal dazugestellt habe. Die Fotografie wurde kälter. Ich habe eigentlich Dinge gemacht, die ich vorher verpönt hatte. Vorher habe ich natürlich die Fotografie auf den musealen Sockel gestellt. Und dann habe ich sie eigentlich zerschnitten, rausgeholt, dekontextualisiert, wollte unbedingt diesen Bruch machen und habe diese ganzen Experimente reingebracht. Und ich glaube, es war aber wichtig, weil wir hätten uns sonst heute wahrscheinlich totgelaufen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder mit der Sensibilität oder mit der Emotion der Gegenwart auseinanderzusetzen und zu überlegen, wo macht es Sinn, das eigentlich auch wieder in ein Magazin hineinzuholen. Und das sind dann halt auch diese Brüche. Auch dann die Anzeigen wurden dann immer mehr verklausuliert. Und ich glaube, das macht wirklich diesen Charme aus bei Brand 1. Neben den Inhalten natürlich, dass man halt in der Ästhetik immer wieder sieht, wo Überschneidungen, Grenzüberschneidungen stattfinden, wie hier zum Beispiel auch ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Hartmut Nägel in den Fotografien und dann Yves Netzhammer in die Renderings. Und das war halt einfach auch dann die Zeit, hätte ich jetzt nur noch romantisches Design gemacht, das hätte nicht funktioniert, weil es war einfach wirklich kalt und es war eine andere Härte, eine andere Gangart. Und ich glaube, da muss man dem halt auch Respekt zollen. Deswegen auch hier, das war halt eine Phase, wo es mir wirklich um diese Klarheit ging in dem Magazin, diese Aufgeräumtheit. Und das wäre in den ersten Ausgaben nicht denkbar gewesen. Also vorher haben wir wirklich die Menschen fotografiert im Bett und nachher haben wir sie quasi nur noch als Outline gezeigt. Und auch hier auch wenn ich das immer wieder reinbringe, die eigenen Anzeigen, diese Suche nach Essenz, diese Störungen. Und dann geht es natürlich aber auch wieder zurück in den Rhythmus. Also man hat ja immer so diese Versöhnungsphasen und die Bruchphasen. Es ist immer so Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so möchte. Und diese Kleinigkeiten, die sind für mich halt sehr wichtig. Dieses Diagramm, das dann einfach auch wirklich durch die Typografie schneidet. Danach kam eine ganz andere Phase, sehr analog, wollte sehr viel kollagieren, Gleichheit ist nicht gerecht und das Layout wurde sehr, sehr klar, also keinerlei, also nichts Verspieltes eigentlich mehr. Es ist wirklich interessant, wenn man die Ausgaben von heute vergleicht mit denen von vor vielleicht 5 Jahren, es ist eine andere, ja, es ist einfach eine andere Emotion, eine andere Gangart, es hat sich einfach in einer anderen Form wieder weiterentwickelt, auch die Illustrationen haben sich verändert. Und das ist eigentlich für mich als, sag ich mal, Artdirektor das schönste Geschenk überhaupt, zu wissen, dass man mit einer Redaktion zusammenarbeitet, mit denen man reden kann, wo man sich gemeinsam weiterentwickeln kann, wo mal vielleicht die Ästhetik vorgeht, wo mal der Inhalt vorgeht. Und das tut einfach wahnsinnig gut. Und das war zum Beispiel auch eine Geschichte mit Mark Borswick wieder. Und da merkt man halt auch immer wieder diese Vernetzung. Es ist natürlich schon sicherlich so eine Community, die auch immer wieder reinkommt. Aber es ist schön, dass man halt das schafft, weil es ist ja auch für beide Seiten ja interessant, auf einmal sich mit diesen Grenzüberschneidungen auseinanderzusetzen. Es ging immer mehr wirklich um diese Art von Manifest, das Erlauben, sich wieder neu zu definieren, sich zu erfinden, was das Schwierigste ist, weil man natürlich permanent sich immer wieder in neue Gefilde vorbewegt, aber die wichtig sind für ein Medium, wie zum Beispiel halt jetzt in diesem Jahr fand ich das, für mich war das sehr bedeutend, die Titelstrukturen, wie sich die Titel verändert haben bei Brand 1, weil da gab es zum Beispiel diese Chaos-Trilogie, so habe ich das für mich mal genannt. Und das war ganz klar auch eben bewusst durch diese Prozesse, die in der Factory abliefen. Ich wollte keinen Minimalismus haben. Ich wollte diese Klarheit haben, dieses klare Statement halt rein in dieses Spielerische, in dieses Experimentelle, dass das einfach, dass man das zulässt. Und so kriegt natürlich Brand 1 über die Jahre sehr unterschiedliche Ästhetiken. Und was mich dann sehr fasziniert hat, ist, dass natürlich iTunes jetzt auf die ganzen Schwerpunkte aufgegriffen hat, dass man die sich quasi downloaden kann. Und das ist natürlich für mich auch wiederum interessant zu erkennen, wenn denn die Printsachen, die wir entwickeln, digitalisiert werden, dann müssen wir natürlich wahrscheinlich bei der Covergestaltung uns darüber im Klaren sein, dass es auch als Thumbnail funktionieren muss. Und das sind ja auch die Fragen, wie man halt damit umgeht, also weil der Kontext auf einmal auch wieder ein anderer wird. So hat jeder seine eigene Library, hier zum Beispiel ein Plattencover von Velvet Underground und daneben läuft Brand 1. Das heißt, ich bin natürlich auf einmal auch mit den Hörbüchern, mit der Digitalisierung des Mediums auch wieder in einer ganz anderen Welt und werde natürlich auch durch diese Floating Images jetzt eben bei Apple, diese Covergeschichten, habe das Gefühl, ich mache auf einmal eigentlich auch Musik oder gehen in einen ganz anderen Entertainment-Bereich hinein, der vor 3-4 Jahren vielleicht gar nicht so denkbar war. Und das ist das halt, was ich wirklich interessant finde, sich auf diese Medien einzulassen, in diesem Flow of Life zu sein und versuchen, das Insgeheime der Marke immer wieder zu transportieren. Und vielleicht jetzt noch kurz zum Abschluss ein Projekt, was der Grund war, warum ich in die Halle gegangen bin. Ich habe ein Farmprojekt entwickelt, wo die Inspiration kam, eigentlich von Dornbach, die jetzt eben auch in den Küchenbereich hineingegangen sind, eine Antipode zu gestalten gegenüber den minimalistischen Showroom-Architekturen. Und habe eine Menge Research gemacht und habe dann eigentlich eine Farm geschaffen, die ja wirklich innerhalb von 6 Monaten in unserem Büro quasi, wenn man so möchte, aufgebaut wurde. Das ganze Innenleben wurde dann kuratiert. Und es war eine wahnsinnige Phase, das zu erleben, wie das Projekt eigentlich entstanden ist. Also einfach das zu bezeugen, wie diese aus einem Gedanken, aus einer Idee, aus einer Haltung letztendlich ein Projekt wurde. Ein riesiges Haus, was wir angefüllt haben mit Fundstücken, mit unglaublich vielen unterschiedlichen Inspirationsquellen. Wir hatten Dutzende von diesen ausgestopften Tieren rumliegen, haben dabei natürlich aber auch Brand 1 gemacht, haben dabei andere Magazine gemacht, haben für Mini, für Siemens gearbeitet. Und es war interessant, wenn Kunden auch reinkamen, die dann quasi in diesem Chaos zu Hause waren. Und man merkte aber, wie auf einmal die Ästhetiken wieder die anderen Projekte beeinflusst haben. Und deswegen glaube ich, ist es sehr spannend, sich einen Ort zu schaffen, an dem man mit guten Leuten und einer klaren Vision etwas schaffen kann, was einfach einen beflügelt und immer wieder die Inspiration gibt für weitere Projekte. Weil hier war der Gedanke, dass wir tatsächlich mit lebenden Tieren arbeiten. Wir haben das in Mailand dann gezeigt. Es gab sehr viel Presse darüber und es war ein fantastisches Projekt für mich, weil ich mich auf so vielen Ebenen wieder befreit habe von gewissen ästhetischen Vorurteilen. Und wir haben das jetzt nochmal zum Abschluss eben gerade vor ein paar Wochen in Köln gezeigt. Und es war einfach wunderbar zu sehen, wir hatten 3000 Besucher, wie die Menschen kamen und einfach wirklich wie so eine Art Streichel so diese ganzen Gefühle zugelassen haben. Und das war wirklich eine Genussreise, eine Weltreise, durch da reinzugehen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Dinge zu entwickeln. Und wir arbeiten jetzt eben an einer Publikation, und die daraus entsteht. Und da war zum Beispiel auch hier diese Idee kam halt auch zum Gedanken aus der Survival-Architektur, dass so viele Medien, so viele Katastrophenbilder gebracht haben und ich eigentlich auch so diese Idee hatte, eine Architektur von außen zu schaffen, die sehr fragil ist, die das Fragile unserer Zeit aufgreift und innen eine Art Heimat schafft, eben eine Geborgenheit und diese vielen brüchigen Ästhetiken zulässt. Und das eingebettet halt in einen wunderbaren langen Soundtrack aus Folkmusik. Und einfach nur letztendlich wirklich dieses neue Jahrzehnt einfach mit einer ganz anderen Haltung anzugehen. Und was mich dann sehr gefreut hatte, es gab dann, und das so funktioniert ja dann auch, glaube ich, die Kommunikation in Zukunft, dass man etwas tut, was dann von Interesse ist für andere, dass dann quasi YouTube, die Sachen in YouTube reingestellt werden von Vernissage TV, die diesen Film gemacht haben. Und ich dann natürlich aber auch für mich erkannt habe, jetzt muss ich ja so auch noch reden von laufenden Kameras, dieses ganze Podcasting, was unglaublich anstrengend wird mit der Zeit. Aber es ist natürlich auch spannend, das zu entdecken, wie sich die Medien momentan absolut auftun, was da alles passiert. Und deswegen zum Abschluss, die kulturelle Bedeutung der Marke entsteht durch ihr Verhalten innerhalb der Gesellschaft und nicht durch die Behauptung, wie großartig sie ist. Und oder in den Worten von Mark Bosbeck vielleicht nochmal, there is no rush but time. Herzlichen Dank.